Heute zu Gast Gen Sadakan. Gen ist einer der Gründer von IAM. Kreativität und Kunst bestimmen sein Leben. Früher Sprayer, später dann hochdekorierter Art Director in den besten Kreativagenturen des Landes. Doch immer wieder findet er zurück zur Kunst, vor allem zur Fotografie. Vor 10 Jahren begeistert es ihn, dass man mit Handys fotografieren kann. Die Qualität der Aufnahmen ist damals zwar noch mies, aber ihm sind nicht Auflösung und Megapixel wichtig, sondern der Moment. So entstand die Idee zu IAM, einer Plattform und App fürs Teilen und Entdecken von Fotos, die mittlerweile über 25 Millionen Nutzer hat. Seine ganze Geschichte und seine neuesten Ideen hört ihr jetzt in Unworthy. Viel Spaß! Hey Gen, hallo, danke für deine Zeit.
Klar, immer wieder.
Lass uns versuchen, heute über Bilder zu reden.
Oh, sehr gut, Bilder, das ist mein Metier, habe ich mir sagen lassen.
Dachte ich, habe ich auch gehört, dass du ein bisschen Ahnung von Bildern hast.
Ja, ja, ja. Und Bilder malen,
Bilder fotografieren, Bilder angucken. Ist natürlich super, in einem Audiomedium über was Visuelles zu reden. Kannst du dich noch erinnern, wie du so überhaupt das erste Mal an das Thema Bilder gekommen bist?
Gute Frage. Irgendwie komischerweise muss ich an meine Kindheit denken, wo irgendwie meine Eltern so eine richtig krasse Kamera, oldschool, das war so eine riesengroße Tasche mit Objektiven. Ich glaube, es war eine Pentax. Ich will jetzt keine Schleichwerbung hier machen, aber es war einfach so eine richtig große Kamera und ich weiß gar nicht, was meine Eltern fotografiert haben, aber da bin ich natürlich so mit der Fotografie zusammengekommen und da fing das, glaube ich, auch das Interesse an, so.
Und du hast ja schon selber fotografiert, nein?
Ja, immer nur drauf gedrückt, so, ja, auf den Knopf und da waren ja auch so Sachen, wie man es schärfer stellt und das fand ich eigentlich sehr interessant und wir in Düsseldorf dann immer an der Promenade rausfotografiert und genau, aber war natürlich kein Film drin.
Ja, ist ja schön, dass wir als Kölner und Düsseldorfer hier brav miteinander reden, aber...
Ich bin ja auch beides.
Genau,
ich bin beides.
Genau, dein Herz schlägt für beides und hier in Berlin sind wir sowieso Rheinländer und nichts anderes mehr. Wie ist denn so dein Weg so ein bisschen verlaufen? Düsseldorf, Berlin, da liegt ja eine ganze Menge dazwischen.
Ja.
Erzähl doch mal so ein bisschen.
Ich meine, klar, bin der Gen und mein Hintergrund ist... Klar, nicht nur Graffiti, habe viel Graffiti gemacht auch und natürlich auch sehr viel Kunst und bin dann irgendwie in die Agenturszene gelandet, nachdem ich Züge besprüht hatte in Köln und in Düsseldorf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, muss einfach was machen, wo nicht immer die Polizei involviert ist und hab mir dann irgendwie auch selber dann Photoshop beigebracht und so und auch dann auch, glaube ich, auch noch, war das vorm Studium? Ich weiß gar nicht, ja, so, ich glaube, genau, fürs Studium musste man ein Praktikum machen und das habe ich dann in der Werbeagentur gemacht, genau, das war dann bei TBWA und die lustige Anekdote ist, die Leute, die dort gearbeitet haben, die habe ich dann im Unique getroffen, auch einer der coolsten Clubs früher in Düsseldorf. Das war so ein Puff, glaube ich, früher. Und dann haben wir natürlich allerlei Sachen geraucht und zack, habe ich am nächsten Tag irgendwie einen Termin bekommen bei der Agentur und zack, habe ich dann das Praktikum bekommen und so fing das an, das Interesse für die Werbung und Gestaltung und schöne Sachen machen und dann ein bisschen studiert und dann war ich dann auf einmal in Berlin in den diversen Agenturen von McCann, DDB, Jung von Matt und hab nächtelang durchgearbeitet, bis morgen früh Pappen geklebt und rumgestaltet und ja, das war so mein Werdegang eigentlich.
Also du warst so klassisch Artdirektor?
Genau, Designer und dann Artdirektor und Konzeptioner und dann am Ende Kreativdirektor und ja, das war schon eine coole Zeit eigentlich.
Hast du damals schon irgendwelche Dinge nebenher gemacht?
Ja, ich meine, Partys haben wir gemacht. Genau, wir haben Partys gemacht, neben dem Job, auch mit meiner jetzigen Frau und mit einem ganz guten Freund, der Jan Wilmking, der auch irgendwie auch früher gesprüht hat, dann irgendwie bei McKinsey war und dann bei Zalando und super Typ und wir haben zu dritt Partys gemacht. Ja, da, wir haben Partys in Berlin gemacht, weil es irgendwie keine Partys gab. Ja, also echt lustig, das kann man, das glaubt man.
Wann soll das gewesen sein?
1900, nein, das war schon lange her, aber das war schon echt cool. Wir haben echt so 6-7 Partys organisiert. Das hieß dann auch Dior Club. Gibt's glaube ich immer noch die Seite diorclub.de mit Flash Sachen designt und haben einfach DJs eingeflogen, also aus Düsseldorf und coole Locations organisiert, dort dann paar Getränkesponsors gehabt und dann Eintritt genommen und einfach Partys gemacht. Also genau, das habe ich dann noch nebenher gemacht, neben der Werbung.
Großartig. Und ging es dann nahtlos weiter mit IAM? Habt ihr die Idee schon während eurer Jobs gehabt? Die hattest du ja nicht ganz alleine?
Ja, nee, ich meine, ich war dann bei DDB dann, da auch viele Sachen gemacht für Volkswagen und auch viele Preise gewonnen, Cannes-Löwen und echt eine super Zeit gehabt mit tollen Fotografen noch, mit denen wir schöne Autos fotografiert haben in Kapstadt, in LA und in Spanien und echt noch eine gute Zeit gehabt vor 10 Jahren in der Werbung. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war auf jeden Fall toll. Ich hatte meinen Spaß und genau, da habe ich dann halt den Flo Meissner, der auch Köln, er ist Bonner, aber er sagt immer, dass er aus Köln kommt. Und genau, der war dann auch bei DDB, aber eher in der Beratung. Und genau, da fing das halt so ein bisschen an. Er war dann auch in New York, hat dann irgendwie seine Kamera verloren oder nee, die ist ihm ausgeraubt worden. Dann ist er in diese Handyfotografie und hatte dann iPhone bekommen und dann hat er dann auch irgendwie mit dem iPhone Fotos gemacht und mit so einer Idee ist er dann zurückgekommen auch und meinte, ey, gern irgendwie hier Handyfotografie und ich fand das natürlich auch super cool und haben dann einfach zu zweit dann einfach mal so rumgesponnen an Konzepten und Ideen und auch wieder parallel der Werbeagentur und dadurch, dass ich dann ja irgendwie so einen goldenen Cannes-Löwen gewonnen hatte, durfte ich dann auch nur noch 4 Tage arbeiten und dann war das eigentlich cool, dann auch nebenher noch andere Projekte zu machen und IAM war dann auch einer der Projekte, die dann so ein Passion-Project waren, wo wir auch echt viel Energie und Leidenschaft und Liebe reingesteckt haben. Und ich dann einfach gesagt habe, ey, ich kündige meinen super kreativ Director-Job in einer namhaften, tollen Agentur mit einem super Gehalt und haben dann einfach von null wieder angefangen. So, ja, und das war schon echt Wahnsinn.
Was war denn eure erste Idee für IAM? Gab es Instagram damals schon? Kanntet ihr das schon?
Nicht wirklich, auch eine gute Frage, weil Instagram gibt es ja auch eigentlich so 10 Jahre, IAM gibt es jetzt auch so 10 Jahre und ich wusste gar nicht, was ein Startup ist früher und wir haben dann ja irgendwie dann ein Startup gegründet so, ne? Und da hat man sich natürlich dann auch mehr mit anderen Startups beschäftigt, hat man so ein bisschen TechCrunch gelesen und diverse andere Blogs und dann fing das alles so an, so mit Fotosharing und Instagram und anderen coolen Tech-Companies aus Amerika und das hat man dann schon sehr verfolgt, so wie die ihre iPhone-App gebaut haben und versucht, vieles zu kopieren und anders zu machen. Und wir haben uns aber nie jetzt als Competitor gesehen, aber wir wurden natürlich in den deutschen Medien eher als deutsches Instagram eher abgestempelt, aber es ist ja auch jetzt auch komplett anders. Ich meine, Instagram ist jetzt ja auch eher Facebook, die Gründer sind jetzt ja auch raus. Und wie gesagt, IAM ist jetzt eher so eine 25 Millionen große Community weltweit in 164 Ländern und wir monetarisieren deren Content. Also sind wir sowas wie Instagram und Getty Images kombiniert. So, ja? Also bei uns kann man halt Bilder lizenzieren und das ist natürlich komplett was anderes als Instagram, aber genau, ganz früh haben wir natürlich mit Ausstellungen auch angefangen, haben sogar die erste Handy-Fotografie-Ausstellung in der U-Bahn organisiert, Polizei ist natürlich gekommen und wir, Panik, 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 also mit Polizei hatte ich eh schon so viel zu tun früher, hatte ich nicht wieder Bock mit Polizei was zu tun zu haben und haben wir dann die Bilder, die wir aus der ganzen Welt gesammelt haben, dann in der Galerie ausgestellt und ja, so fing das alles irgendwie an.
Aber nochmal zurück zu der Uridee von IAM.
Ja.
War es so ähnlich wie Instagram? Leute konnten einfach ein Foto hochladen und andere konnten es liken? Oder hattet ihr schon irgendwie eine weitere Idee dahinter, was das sonst können sollen?
Ehrlich gesagt hatten wir ganz früh schon die Idee, dass man eine Community aufbaut. Klar, diese Handy-Fotografie-Community, die wir aufgebaut haben. Und eigentlich, da war schon ein Monetarisierungsmodell dahinter, dass man halt die Bilder drucken kann. Ja, also auf Acryl, Alu-Debond, so. Das war so eigentlich die Grundidee auch. Das war dann einfach der Business Case auch. Aber irgendwie wurde uns das zu kompliziert mit nach Amerika verschicken und Steuern. Und dann haben wir einfach gesagt, lass uns das mal einfach die Community groß machen. Und genau.
Aber ich habe den Eindruck, ihr habt es von Anfang an relativ gut geschafft, dass es ja sehr hochwertige Bilder auf IM waren, während irgendwie bei Instagram eigentlich jeder nur und auch vor allen Dingen damals noch bei Facebook so jeder seinen bescheuerten Alltag fotografiert hat. Klar. Und vor allen Dingen mit Handys waren ja noch nicht so gute Fotos möglich wie heute. Also es war ja damals schon noch ein bisschen
immer noch
mehr Fähigkeit irgendwie nötig, um ein halbwegs gutes Foto mit dem Handy zu machen.
Genau, das war ja auch unser Ansporn, Anspruch, dass wir halt so eine Art Vimeo aufgebaut haben. Also hochwertiger, cooler, geilerer Content. Und das natürlich auch durch unsere Glaubwürdigkeit, dass wir einfach auch Ausstellungen organisiert haben, wo wir halt auch die Kunst aufgehangen haben. Und so ist, glaube ich, auch eher eine kunstaffine Community entstanden auf IM, die sich natürlich dadurch auch von Instagram unterscheidet und auch in der Vergangenheit unterschieden hat, dadurch, dass wir einfach auch, ich glaube, Instagram früher war auch nur Quadrate, wenn man sich erinnern kann, und wir haben auch schon Hochkant und Landscape-Formate zugelassen und so. Das war natürlich auch wichtig für Künstler, die einfach auch nicht in ein Quadrat reingepresst werden wollen, ne? Und da, deshalb sind auch viele dann auch zu uns gekommen, so, ja, weil sie eher dann auch gewertschätzt worden sind.
Also heute sind ja eher die Exoten, die noch mit wirklich dicken Kameras durch die Gegend laufen, um gute Fotos zu machen. Heute können theoretisch Spielfilme in 4K mit dem iPhone oder mit irgendwelchen Samsungs gedreht werden. Wie viel Grundarbeit musste die eigentlich damals leisten, dass überhaupt mit einem Telefon ernsthafte Fotografie möglich war? Das war ja damals noch nicht so ein Selbstgänger, dass alle gesagt haben, genau. Ja klar, nee, logisch.
Ja, also das ist, wie gesagt, wie du auch vorhin meintest, die Kameras waren natürlich, oder die Handys, die hatten so schlechte Kameras, und das war schon eine Kunst auch daraus, schöne Bilder zu machen. Da, natürlich gab es dann so, nicht Visco, aber Hipstamatic, da gab es ja schon coole Apps, wo man auch Bilder bearbeiten konnte, und es gab ja auch so Polaroid-Frames, wo es dann so aussah, als wäre es so ein Polaroid-Bild, weil die Bilder auch einfach schlecht waren, ja, also 2 Megapixel, und da kann man die Bilder ja natürlich auch nicht hochziehen, selbst Postkartenformat war nicht möglich, und das war auch der, aber auch die Grundidee, ne, dass man auch mit einem Handy, was eine schlechte Kamera hat, trotzdem gute Bilder machen kann, weil der Moment wichtig ist und weil das die Idee auch wichtig ist, ne? Also ich meine, auch jetzt, nur weil man eine teure Kamera hat, heißt ja nicht, dass man ein guter Fotograf ist, ne? Also ich wollte jetzt nicht Leica oder Canon oder whatever sagen, ja, aber das kennt man ja, dass man dann irgendwie eine tolle, coole Kamera hat, und es ist ja auch eine schöne Kamera und die macht auch tolle Bilder, aber das heißt nicht, dass man dann ein schöner Fotograf oder ein guter Künstler ist, nur weil man diese Kamera hat. Und das war das Gleiche auch mit der Handyfotografie, und wir fanden es einfach geil, dass man auch mit so einem Klotz früher einfach auch coole Bilder machen konnte. Ja, da waren Leute in New York und in Singapur, in Tokio, die einfach tolle Bilder gemacht haben, schöne Street Photography, schöne Momente eingefangen haben, und da, den Leuten wollten wir eine Plattform bauen. So. Und das, ich glaube, da zerren wir immer noch von, und das macht, glaube ich, auch IM, unterscheidet uns auch von den anderen Plattformen, weil wir einfach diesen Künstlern eine Plattform gebaut haben.
War euch damals schon bewusst, dass eigentlich irgendwann jeder so eine Kamera in der Tasche haben wird? Smartphones waren ja 2008, 2009 noch nicht so weit verbreitet. Nee. Auch heute kann man sich das nicht mehr vorstellen.
Ja.
Aber war euch das klar, da gibt's keinen Weg mehr zurück und es werden irgendwann Milliarden Menschen sein, die eine Kamera in der Hosentasche haben?
Hundertprozentig. Ich glaube, wir waren alle der festen Überzeugung, dass die Handys und dass die Kameras besser werden und diese Apps, ja, ich glaube, als wir angefangen haben, gab's vielleicht 1000 Apps oder so, ja, und jetzt gibt's 2 Millionen oder ich weiß, horrend viele. Und wir waren schon alle der festen Überzeugung, dass was ganz Großes wird, ja, und dass die Kameras natürlich auch besser werden und jetzt sieht man den Unterschied gar nicht, ne, von einem Google Pixel oder iPhone 11, das unterscheidet sich gar nicht mehr. Ne? Natürlich auch diese Technology dahinter und auch natürlich die AI, die da schon jetzt integriert war. Also ich glaube, vor 10 Jahren hat man noch nicht so über künstliche Intelligenz geredet. Das ist schon Wahnsinn, wie sich das alles so entwickelt hat in den letzten Jahren. Und aber wir waren der Überzeugung und auch das hat aber auch Cartier-Bresson in den 30ern, 40ern schon gesagt, die beste Kamera ist halt die man halt mit sich trägt. Ja, also ich glaube, und das Handy ist halt die Kamera, die man wirklich jeden Tag mit sich trägt. Und wenn dann eine tolle Situation ist, wenn man mit der U-Bahn fährt und in der U-Bahn-Station irgendwas Tolles sieht hinter der Scheibe und dann ist halt die Kamera, die man mit sich hat und das einfängt, ist dann halt dann eher das Handy so. Und deshalb, das hatten wir aber auch schon vor 10 Jahren, da haben wir uns schon so gedacht, dass die Leute auch wenn die Kameras nicht so gut waren, der Moment ist wichtig und die Idee.
Aber wie war denn der Moment? Also Florian, ihr habt eure Jobs gekündigt, habt ihr irgendwo hingesetzt, aber ihr könntet ja weder programmieren.
Ja.
Okay, du bist ein Art-Direktor, aber Art-Direktoren damals hatten noch nicht so richtig viel Ahnung von UX, UI-Design und
ähnlichem. Gar nicht.
Wie habt ihr denn eigentlich angefangen?
Genau, dann wir sind ja 4 Gründer und hat Florian, der Flo, der war dann im Picknick, hat dann an der Tür die Kasse und so gemacht und dann war dann halt der Lorenz auch da, unser CPO, der hat dann da aufgelegt, hat er gesagt und so sind wir dann irgendwie dann zusammengekommen, dann waren wir schon zu dritt und dann haben wir natürlich noch ein CTO gebraucht und der CTO war dann halt bei Lorenz in der Firma, wo Lorenz irgendwie gearbeitet hatte, war dann halt der Ramsi und so sind wir dann irgendwie zusammengewürfelt geworden und haben uns angefangen, uns auszutauschen, uns anzufreunden natürlich auch und haben dann viele Skizzen gemacht, Whiteboards, rumgekritzelt, Konzepte und haben unsere erste App in Indien bauen lassen, ja, für $500. Und obwohl Ramsi auch schon echt krass auch viel gecodet hat, Android hat er dann, weil es glaube ich auch nicht einfacher zu coden ist, aber da hat er dann auch sich selber beigebracht. So haben wir dann einfach gemacht, gebastelt so ist dann das Gründerteam auch entstanden, so weil jeder irgendwie eine andere Kompetenz mitgebracht hat und wir sind immer noch zusammen, auch Wahnsinn, ja, dass wir natürlich schreien wir uns auch an mal, aber wir sind immer noch zusammen, was auch selten ist, glaube ich, aber ich bin da auch der festen Überzeugung, weil wir auch alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich sind. Aber auch die Liebe zur Fotografie uns alle verbindet. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Und ihr habt damals für Android und iOS parallel?
Genau. Wir haben natürlich immer die gleichen Fehler gemacht, immer alles gleichzeitig rumbasteln, dann natürlich auf Android einen Fehler gesehen, dann auf iPhone nochmal neu gebaut. Also nur der Rattenschwarze hat man noch eine Microsoft Version App. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ja, da hatten wir auch noch rumgebastelt.
Schon nicht mehr.
So haben wir sogar Geld bekommen von denen. Nochmal irgendwie mit Futurize, glaube ich, dann die App gebaut, mit denen auch und nur rumbasteln. Und ich meine, das da auch wieder viel gelernt einfach, ne? Ich meine, warum ist Instagram oder andere Apps, ja, warum sind die so groß und stark geworden? Die haben sich auch nur auf eine Plattform konzentriert und haben das richtig fertig gemacht und dann haben sie es halt adaptiert auf Android, ja, und auf andere Versionen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie nochmal was neu bauen würde, auch zuerst mal nur auf einer Plattform und simpel und ausprobieren und echt auch klar, in den 9 Jahren auch viel gelernt, aber wir haben dann echt einfach alles neu gecodet, neu gemacht und das war schon echt ein Hustle so und immer noch sehr viel Raum für Verbesserung.
Erinnert ihr euch noch oder erinnerst du dich noch an den Moment, wo ihr die Apps submitted habt
Klar.
und die ersten Menschen irgendwie wirklich die Natürlich. Runtergeladen haben?
Ja, super. Ich meine, Gänsehaut kriegt man da ja, ne? Ich meine, das ich meine, als wir die Android immer irgendwie einfacher, ne, da kann man es einfach reinstellen, das ist irgendwie im Store so, aber iPhone, dann wartest du und dann wird's approved und dann dauert's dann irgendwie, hat's früher, glaube ich, eher weniger Tage gebraucht, jetzt dauert es, glaube ich, noch länger. Ich bin da auch nicht mehr so richtig drin, aber das ist schon Wahnsinn, wenn das dann im Markt dann erhältlich ist und dann schreiben die ersten TechCrunch dann auch, hat dann darüber geredet und da hatten wir natürlich alle Pipi in den Augen. Ne? Das war schon echt Wahnsinn. Also es ist ja so wie, keine Ahnung, Tesla da irgendwie ein Auto-Launch. So, ne? Das war bei uns dann auch so. Wir haben eine App gelauncht und eine Community gelauncht und das war schon ein tolles Gefühl beim ersten Mal, als das dann im Store erhältlich war und wir dann auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook dann, hey, lad euch die App runter und gibt uns Feedback. Und das war natürlich super.
Und wie war das so, die ersten Bilder, die da hochgeladen wurden? War das so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder war es am Ende doch
da war eher natürlich,
die schlimmen Fotos? Und wie habt ihr das so ein bisschen gesteuert, dass der Algorithmus eher die guten nach oben spült
ja,
und die schlechteren unten lässt?
Also am Anfang haben wir es noch nicht so gesteuert. Also ich habe auch nicht gewusst, wie viele kranke Leute da so rumrennen und dann doch viel Quatsch hochladen. Das ist schon Wahnsinn. Aber klar, ich meine, unsere Core-Community immer noch schöne Bilder hochlädt. Aber klar, ich meine, wir haben natürlich 25 Millionen registrierte Fotografen. Ist natürlich klar, dass nicht jeder ein toller Fotograf ist. Und es ist schon interessant, was für kunstvolle Bilder hochgeladen werden, viel muss man schon sehr viel Fantasie haben, ob es wirklich Kunst ist und so, aber da deshalb haben wir auch diese Tech gebaut, dass man halt auch erkennt, also wir kriegen jeden Tag so viele Bilder, das kann man ja gar nicht mehr manuell steuern, deshalb haben wir natürlich die Technology in-house gebaut, die dann halt auch ein bisschen filtert, wie zum Beispiel, wenn da halt ein bisschen zu viel Haut zu sehen sein sollte, Hautfarbe, dass es dann eher ein bisschen versteckt wird und natürlich aber auch wenn Screenshots und so, das kann man ja schon sehr leicht erkennen oder wenn die Resolution ein bisschen kleiner sein sollte, wird es halt eher ein bisschen nach hinten geschoben, so ja und so haben wir glaube ich einen guten Algorithmus, aber auch einen guten Filter, dass man eher wenn man unsere App runterlädt zuerst mal schöne Bilder sieht, so ja und auch mit den schönen Bildern dann interagieren kann.
Aber die technische Komplexität war euch am Anfang noch wahrscheinlich gar nicht klar, oder? Wenn auf einmal Tausende von Bildern jeden Tag, also
ja.
Ihr geht ins Bett und am nächsten Morgen sind
genau.
Schon wieder Tausende von Bildern hochgeladen, sind euch nicht irgendwann die Server um die Ohren geflogen?
Voll, also wir hatten, hätte ich auch niemals gedacht, dass Fernsehen dann doch funktioniert, ProSieben oder so einen redaktionellen Artikel gehabt, wo dann IM beworben worden ist und dann sind dann, keine Ahnung, wie viele Sign-ups entstanden, aber dann sind unsere Server durchgeknallt, weil halt in diesen 1-2 Minuten dann, ich sag mal, 20.000 Sign-ups kreiert worden sind und dann sind da uns die Server flöten gegangen. Also trotzdem sehr interessant, fand ich, weil ich dachte, Fernsehen bringt nichts, wir hier machen hier Startup und Apps, Fernsehen, so alte Welt, ja, funktioniert nicht, aber da war ich schon echt erstaunt, dass da doch viele Leute das gucken und dann auch die Apps runtergeladen haben, so, und haben ja noch viel mehr die Leute die Apps runtergeladen, aber da sind unsere Server dann flöten gegangen.
Und ist euch am Anfang irgendwann dann das Geld ausgegeben? Weil auf einmal kommen immer mehr Nutzer dazu. So ja. Richtig Geld verdienen tut man mit so einem
Klar,
Thema noch nicht.
Immer
und auf
noch.
Einmal sitzt ihr da.
Ja, natürlich. Ich meine, wir sind jetzt ja auch über 70 Leute, haben Office in New York. Burnrate ist natürlich auch sehr hoch und machen natürlich sehr viel Revenue schon. Aber ich meine, jeder, der Angestellte oder in einer großen Company ist oder war, weiß natürlich, wie viel da mal so 50, 60, 70 Leute kosten. Ne? Das ist ja nicht mehr alles so Interns wie früher in den Agenturen, sondern alle gut bezahlte Leute, auch in Berlin. Und das ist natürlich echt, da kämpfen wir schon jeden Tag, ja nicht jeden Tag, aber dass da irgendwie Geld umgesetzt wird mit den Lizenzierungen von unseren Bildern auch. Ja, also da hasseln wir schon jeden Tag.
Und stand IAM so am Anfang auch irgendwann mal vorm Aus? Also ihr vier habt euch zusammengetan, ja. Habt das gemacht, auf einmal ging's und auf einmal ist so ein gewisser Erfolg da, aber man ist vielleicht frustriert, weil man auch nicht so schnell irgendwie Geld damit verdient. Gab's auch Überlegungen zu sagen, so ach Leute, vielleicht sollten wir doch wieder in die Agentur gehen, kriegen braves Gehalt jeden Monat aufs Konto?
Ich glaube nicht. Natürlich zweifelt man jedes Mal, weil es ist ja auch echt brutal, in welcher Welt wir leben. Da sind Unicorns und da sind Startups, die es noch nicht mal 2 Jahre gibt und die dann irgendwie eine Bewertung von einer Milliarde schon haben und die jeder kennt. Und selbst, ich glaube, Airbnb ist noch nicht mal 10 Jahre alt und Börsengang hin oder her und WeWork und Uber und die haben natürlich auch alle ihre Leichen im Keller, aber das frustriert dann ja schon so ein bisschen, wenn man dann eine Company hat, die es schon länger gibt als andere Companies. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch schön, dass man die Chance hat, was zu gestalten, was zu machen, auch natürlich dann auch selber verantwortlich ist. Aber wir motivieren uns schon und müssen natürlich auch unsere Teams und auch unsere Mitarbeiter motivieren. Und hoffentlich hört das jetzt nicht hier jeder von uns in der Company, was für ein Quatsch ich hier rede. Aber die meisten können auch gar kein Deutsch, deshalb ist es auch okay. Und aber wie gesagt, ich glaube, wir sind natürlich motiviert und zurück zu deiner Frage, klar, wir sind immer am Hasseln irgendwie, ja. Und ich weiß auch nicht, wann ich, klar, bin ich auch mal weg und bin auch mal im Urlaub, aber ich habe schon irgendwie immer meinen E-Mail-Account an und Handy auch an und man ist dann schon jeden Tag bei der Arbeit, würde ich es nicht nennen, aber bei unserem Baby, also bei IAM so. Und was könnte man besser machen oder was welchen Funnel oder was funktioniert jetzt wieder nicht, was muss man vielleicht wieder nochmal reporten, was ärgert man wieder, das, was nicht funktioniert in der App und so. Das, damit beschäftigen wir uns schon jeden Tag immer noch und ist aber, ich finde es gut.
Du bist ja sehr, sehr, sehr bescheiden. Wer dich ein bisschen besser kennt, weiß, du würdest niemals auf den Putz hauen. Aber das, was ihr geschaffen habt, ist ja schon ein bisschen was. 25 Millionen Nutzer, heute immer noch da zu sein, nach über 10 Jahren. Da gucken ja auch sehr viele neidisch auf euch. Also auch wenn du denkst, ach Mensch, ihr hasselt noch jeden Tag. Ja. Aber ich glaube, da gibt's ganz andere, die noch viel mehr hasseln müssen. Und ihr habt da schon wirklich viel geschaffen.
Danke.
Diese 25 Millionen Nutzer, das aufzubauen, das ist ja schon eine Leistung für sich. Was waren da so eure Geheimnisse oder wie schafft man das eigentlich, dass man so 25 Millionen treue Fans, Nutzer hat, die wirklich regelmäßig die App nutzen?
25 Millionen hört sich natürlich viel an, ist natürlich aber auch trotzdem eine Vanity-Stat, weil das sind ja auch, also Downloads haben wir dann doppelt so viele, 25 Millionen haben sich registriert und wie viele jeden Tag dann aktiv sind, ist ja auch wieder eine andere Geschichte. Aber natürlich, das ist schon eine impressive Zahl und imponiert natürlich auch viele andere. Ich glaube, wir sind dann aber auch wieder erwachsen geworden und gucken auf andere Zahlen jetzt. Ne? Ich glaube auch, was ich vorhin auch meinte, Business wird wichtiger und ich würde mich freuen, wenn ich 25 Millionen Kunden hätte. Ja, also das ist, glaube ich, jetzt auch, wie wir uns anders konzentrieren und fokussieren. Aber klar, wie haben wir diese 25 Millionen Creators bekommen? Durch Community Building, durch ein starkes Community, nicht CRM, das hört sich wieder zu businessmäßig an. Das wird jetzt wichtiger, CRM wird jetzt viel wichtiger für unsere Kunden, ja, die Bilder bei uns lizenzieren und kaufen, aber für unsere Creators, wie gesagt, wir machen dann ein echtes geprintetes Magazin, ja, solche Sachen sind dann halt wichtig. Eine Berlin Photo Week, die wir auch initiiert und organisiert haben, solche kleineren Events, aber auch Groß-Events, also Berlin Photo Week, da waren jetzt über 30.000 Leute da, ja, keine Ahnung, wie jetzt alle da irgendwie ins Kraftwerk gekommen sind, aber das sind so diese Projekte, wie wir nicht auf 25 Millionen Fotografen gekommen sind, aber wie wir natürlich eine kreative Community glaubhaft involvieren. Ich glaube, das ist halt wichtig, dass wir das immer noch ausstrahlen, ja. Und so haben wir, glaube ich, auch eine solide, starke, kreative Community aufgebaut in den 10 Jahren, ja. Ich meine, in 10 Jahren 25 Millionen ist vielleicht auch gar nicht mehr so viel, wenn man das runterrechnet auf einen Tag. Ich weiß nicht, bin jetzt der Kreative, kann das nicht so schnell rechnen. Vielleicht ist es gar nicht mehr so viel, ja. Wer weiß, muss ich mal gleich mal machen. Aber, das kann man, glaube ich, nur machen, wenn man auch im Gründerteam einfach auch Fotografie zelebriert. Und es ist kein Claim oder ein Slogan bei uns, aber wir sagen immer, wir lieben Fotografie. Und hoffentlich merken das auch unsere Fotografen.
Na, ich glaube, man merkt das schon. Also zum einen, wenn man sieht, aber auch wenn man sich umschaut, was ihr eben drumherum gemacht habt. Du hast das Magazin angesprochen, das gibt ja schon ein paar Jahre länger.
Ja.
Und mein Eindruck ist, dass das euch schon extrem viel Reputation auch bei wirklich professionellen Fotografen gebracht hat und dass die sich dann auch überhaupt erst mehr mit euch beschäftigt haben und überhaupt, dass ihr mit denen Dinge zusammen gemacht habt, Ausstellungen eben, Magazin zur Foto Week, können wir gleich nochmal ein bisschen intensiver kommen.
Gerne.
Ein spannendes Projekt nochmal separat.
Ja. Nee, ich glaube, das ist dann auch die Glaubwürdigkeit, ne? Und warum haben wir oder ich ein Printmagazin rausgebracht, was ja eigentlich total konträr ist. Aber ich bin immer der festen Überzeugung, dass man auch haptische Sachen haben muss, also haptische, physikalische Sachen aus der App rausbringen muss, weil bin ich fest der Überzeugung, das Magazin wird die App überleben. Ja, also und das ist ein schönes Ding, auch mal was fertig zu kriegen. Also die App, die wir vor 9 Jahren angefangen haben, die ist immer noch nicht fertig eigentlich, ja, und das Magazin ist fertig, ich sehe es hier, haben da jetzt irgendwie 6, 7 Ausgaben rausgebracht, das dann hat ein Cover und ein Impressum und sehr schöne Bilder, kuratiert, boom, fertig, geprintet, natürlich sind da auch mal ein paar kleine Fehler, die ich jetzt nicht erwähne, aber das ist dann auch okay und das ist natürlich auch gut für einen selber, wenn dann Sachen auch abgeschlossen werden und zurück nochmal, dass man diese Magazine dann auch Künstlern und Fotografen geben kann oder ist es irgendwie in einer coolen Fotomagazin-Store erhältlich, das ist natürlich auch Marketing, aber das ist natürlich super.
Aber es ist doch irgendwie auch beruhigend, oder? Dass in dieser ganzen digitalen Welt so Haptik, vielleicht voll, sind wir ein bisschen alt, aber dass so eine gewisse Haptik doch noch irgendwas zählt.
Total. Wenn es gut gemacht ist, ja. Ich glaube, Bücher, Zeitungen, wenn sie fokussiert sind und irgendwie, wenn da Liebe drin steckt, Menschen merken das und kaufen's und wertschätzen das. Ja, ich glaube, das ist wichtig.
Und ihr habt doch, glaube ich, auch schon recht früh Fotografen zusammengebracht. Also
richtig.
Dich habe ich immer nur irgendwie gefühlt in der Welt rumreisen sehen die letzten Jahre.
Ja.
Nein. Aber ihr wart ja schon weltweit unterwegs und habt verschiedenste Community-Events auch vor Ort gemacht.
Genau. Meetups haben wir immer organisiert, weil in jeder Stadt sind dann jetzt noch mehr, aber sind halt Ambassadors, kreative Fotografen, die uns dann auch treffen wollen, dann bringen wir Stickers mit, so Name-Stickers und überlegen uns dann, wo wir uns treffen könnten bei einem Café und dann laufen wir dann rum und machen Fotowalk und dann geben wir dann auch irgendwie ein Magazin mit und eine Tasche und das hört sich irgendwie banal an, ja, aber die Leute lieben das, ja, und wollen Teil davon sein, ja, und die wollen sich austauschen, ja. Ja, die wollen jetzt nicht einfach nur in unserem digital, E-Mail und im Comment da schreiben, sondern die wollen einfach sich auch treffen, so, ja. Und ich glaube, es stimmt, es ist jetzt keine PR-Story. Ich glaube, Leute haben sich auch schon auf IM kennengelernt und haben geheiratet, ja. Also es ist schon echt lustig. Und ich glaube, sowas erzählen viele Firmen-App-Leute, dass sich Leute so sich getroffen haben und geheiratet haben, aber bei uns stimmt's wirklich und ich find's super, ja, und wenn Leute dann durch unsere App dann richtige Fotogigs bekommen, Leute, die dann ausgestellt werden, Leute, die dann wirklich auch für Nike Jobs machen, das ist doch super, ja, und auch dann irgendwie Geld machen. Und das kann man, glaube ich, in einem persönlichen Gespräch kann man besser sich austauschen, ja, oder was für Bilder sich verkaufen bei uns auf dem Marktplatz. Solche Fragen kriegen wir dann und das ist toll, wenn man denen dann auch irgendwie Tipps geben kann und dann auch wieder mit Brands connecten und ja.
Wie läuft so ein Meetup ab? Was macht ihr da? Gibt es noch Vorträge?
Genau. Oder einfach Austausch? Wir stellen uns auch mal vor oder man zeigt sich die Portfolios, holt sich Tipps, wie man vielleicht nicht besser fotografiert, aber was sich dann vielleicht auch besser verkauft auf unserem Marktplatz. Und dann geht man einfach raus und macht einen Fotowalk. Also man läuft dann durch die Stadt und macht dann einfach, fotografiert dann halt Momente und andere Leute von hinten und fahrende Autos und wie so banales Zeug. Aber ich glaube, es ist einfach cool mit 20, 30 Leuten was machen und aktiv sein und nicht irgendwie Netflix gucken.
Ja, das Erstaunliche ist ja, man denkt, bei Milliarden von Menschen mit Milliarden von Kameras, die alle irgendwie jeden Tag Milliarden von Fotos machen, müsste doch eigentlich alles ausfotografiert sein. Es müsste doch eigentlich schon längst alles fotografiert sein.
Ja, aber irgendwie kann man es doch irgendwie anders fotografieren. Und ich glaube, das ist dann auch unser Unterschied zu Getty Images. Ja, die haben natürlich auch irgendwie Millionen von Bildern. Wir haben auch von Millionen von Bildern. Aber ich glaube, unsere Fotografen fotografieren anders. Ja, ich glaube, der Mount Fuji, ja, der Fujisan, der ist ja nicht anders geworden. Ja, oder der Kölner Dom oder so. Ja, oder die Architektur. Aber es wird trotzdem immer anders, neu interpretiert, fotografiert, ein anderer Filter. Selbst Himmel, ja, ein Visco-Filter drauf, sieht halt anders aus als vor 10, 20 Jahren durch die Bearbeitungsmodule. Und ich glaube, das ist dann ein Unterschied zu anderen Anbietern, dass wir einfach eine Community haben, die jeden Tag Content kreieren, den hochladen und die Bilder sehen einfach anders aus, ja. Also ich meine, wir haben jetzt irgendwie, natürlich sind wir in einem Podcast, aber ich guck dann in unserem Studio an unsere Wände und ich sehe irgendwie ein Porträt und ein Porträt hat dann auch eine andere Aussage, andere Fashion, andere Sonnenbrille als vor 10, 20 Jahren und unser Bilderpool ist einfach frischer und es ist einfach cool, sich mit den Leuten auszutauschen und sich dann, wie gesagt, auszutauschen, was für Filter die benutzen, auch welche Kameras die manchmal benutzen, auch wenn wir mit der Handyfotografie groß geworden sind, muss man trotzdem sagen, dass man mit einer richtigen Kamera trotzdem noch ein bisschen bessere Bilder macht und genau.
Und eure Kunden sind ja dann auf der anderen Seite auch Marken, die Bilder einkaufen wollen. Richtig. Wie haben die auf euch reagiert, als ihr gesagt habt, guck mal, wir haben einen Marktplatz, da gibt's irgendwie Millionen von Bildern, theoretisch könnt ihr hier reingreifen, da gibt's extrem viel, das könnt ihr quasi für eure Themen nutzen.
Genau.
Ist euch da irgendwie auch zu Hilfe gekommen, dass natürlich auch Marken immer mehr Assets brauchen, immer mehr Bilder, ja, als früher, weil früher hat man irgendwie eine Kampagne geschossen mit 3 Motiven und man war fertig, aber genau, heute braucht jede Marke auch unfassbar viel.
Das ist halt dieser Wahnsinns-Demand auf Social Media, dass man jeden Tag irgendwie was posten muss und auch will und muss, weil der Algorithmus dann sonst runtergeht, die Visibility geht runter, wenn Brands irgendwie nichts posten und deshalb ist der Demand natürlich riesig, ja, und wir haben natürlich viele Kunden, mit denen wir auch Produktion machen, wo wir natürlich auch Packshots fotografieren und die Packshots dann nach Skandinavien verschicken an unsere Fotografen, die produzieren jeden Monat ein paar Assets und das gab's früher nicht, ja, und natürlich denkt man dann, Fotografie, kann man nichts mehr verdienen und die Influencer nehmen den professionellen Fotografen die Jobs weg, kann ich nicht unterstreichen oder unterschreiben, weil das ist die guten Fotografen, die dicke Kampagnen machen und Autos fotografieren, die wird's immer geben, ja, und aber die können halt auch nicht Instagram für jeden Tag irgendwelche Posts Bilder produzieren, und die Kunden zahlen ja auch, die Budgets sind natürlich auch anders, aber der Demand ist halt hoch und ich glaube, wir können dann auch mit unseren semi-professionellen, die aber trotzdem sehr gut sind, einfach Content generieren, der dann benutzt werden kann auf allen Kanälen.
Und haben sich da die professionellen Bildagenturen nicht irgendwann erschrocken? Weil ich kenne noch Bildagenturen, da gab es gedruckte Kataloge, ja, mit einer CD-ROM hinten, da gab es dann Layout-Daten drauf, ja, und da waren dann vielleicht 2000 Bilder drauf.
Wahnsinn.
Und irgendwann haben sie natürlich Webseiten gehabt, wo man, ja, sich Bilder angucken konnte, aber die haben ja wirklich Aufträge vergeben im Sinne von, jetzt fotografiert ein Büro und dann wurden diese ganzen Klischee-Stockfotos produziert und auf einmal habt ihr quasi Millionen von Bildern, die ja eher aus dem echten Leben kommen,
genau,
und nicht eben diese klassische Stockfotografie haben. Hat das die nicht auch ein bisschen wachgerüttelt und gesagt, okay, was machen die da eigentlich? Moment, vielleicht sollten wir uns das auch mal genauer angucken.
Klar, also ich meine, wir arbeiten auch mit vielen Bildagenturen zusammen, sind mit denen auch im Dialog natürlich und wir geben auch vielen Bildagenturen unseren Content, weil die natürlich auch viele Verträge haben mit anderen großen Companies und da kann man natürlich auch nicht so schnell rein und die haben natürlich die Distribution, aber wir haben natürlich den frischen Content. So ist natürlich so eine Kollaboration, aber ich finde das irgendwie interessant, vielleicht bringe ich auch nochmal eine CD raus und vielleicht ist es auch wieder gut anders.
Ja,
vielleicht muss man
nur 20 Bilder, die man aussuchen,
genau,
kaufen
muss
kann,
man,
nicht 20 Millionen.
Genau,
Bilder.
Ja, also das ist ja auch wieder der Trend, ja, also alle Agenturen übertrumpfen sich mit, wir haben 120 Millionen, wir haben auch 120, aber die haben 300 Millionen Bilder und whatever. Ich glaube, es ist auch wichtig, einfach mal gute Bilder zu haben und relevante Bilder und frischen Content und guten Content und nicht irgendwelche Bananen auf weißem Hintergrund. So, ja, also das ist, glaube ich, auch wichtig, je nach Brand. Vielleicht braucht man auch eine Banane auf dem weißen Hintergrund, aber wir wollen einfach schönen, geilen, authentischen, frischen Content unseren Kunden anbieten und wir sind, wie gesagt, auch nur ein Channel, ja, also wir werden jetzt nicht die anderen ersetzen, sondern wir sind einfach nochmal, so wie Netflix, ja, wir haben auch ein Netflix-Abo und ein Prime-Abo und ein Disney-Plus-Abo, muss ich mir auch noch holen, wegen den ganzen Marvel-Dingern und so, ja.
Apple nicht vergessen.
Apple, ja, boah, ist Wahnsinn, ja, und trotzdem macht man das damit, weil alle irgendwie haben eine Daseinsberechtigung und ich glaube, wir haben auch eine sehr gute Daseinsberechtigung, weil wir einfach erstens auch eine coole Community haben und der dann einfach auch guten Content kreiert und genau, aber wir sind mit den anderen im Dialog und alle jammern und ich glaube, man kann sich gegenseitig unterstützen.
Und wie viele Kaufangebote musstet ihr schon ablehnen?
Wir haben schon viele bekommen, aber ich glaube, es ist immer noch eine Hoffnung auch, das noch größer und anders zu machen und haben schon ein paar Sachen abgelehnt und bereuen es aber nicht.
Nee, weil ihr wirkt ja wirklich so, als macht ihr das, was ihr macht, wirklich, wirklich gerne. Also ihr,
ja,
seid ja nicht diejenigen, die erst irgendeine Art von Business Case geschrieben haben und sich überlegt haben, ach, damit kann man am schnellsten irgendeinen Hockeystick bauen, um es dann ganz schnell verkaufen,
ja,
zu können.
Ja.
Vielleicht seid ihr einfach auch zu lieb und zu naiv.
Genau,
das kann natürlich auch so sein.
Wer weiß.
Aber ich finde das ja sehr charmant irgendwie, das ist ja noch so ein bisschen dieses altmodische,
ja,
Gründen von einer Firma, weil,
ja,
man eine Überzeugung zu,
total,
irgendetwas hat.
Ja, also wir sind so. Nee, wir sind natürlich einfach, wir haben einfach Bock irgendwie mit unserer Community und mit Fotografie und mit Content. Wir machen jetzt auch mehr und mehr Videography, aber einfach mit Kunst ist es nicht, aber alle wir vier Gründer, aber auch das ganze Team und auch die ganze Company hoffentlich arbeitet einfach gerne mit Fotografie und mit der Community. Also es ist, ich sag's jedes Mal, ja, jetzt immer immer nur mit Pizza, finde ich es halt auch langweilig, ja. Und ich finde es halt auch cool, irgendwie so mit ästhetischen Sachen mich zu begeben. Und deshalb haben wir halt natürlich immer einen Businessplan gehabt, aber es ist nicht im Vordergrund, sondern dass wir eine schöne kreative Community aufgebaut haben und werden mit 25 Millionen Fotografen. Und wie gesagt, das wollen wir natürlich jetzt mehr und mehr monetarisieren, weil Serverkosten sind natürlich auch teuer und wenn man jetzt auch mit Video anfängt, dann werden die Serverkosten noch teurer und das muss man natürlich auch alles irgendwie auch auffangen.
Du hast mir eben erzählt, eigentlich müsstest du jetzt ein paar Tage Urlaub nehmen. Du siehst noch relativ frisch aus dafür, dass du die letzten Monate ein Riesenprojekt irgendwie gestemmt hast, wo man auch merkt, ich habe es leider nicht geschafft, aber aus der Ferne habe ich irgendwie alles miterlebt, zumindest via Instagram und anderen Kanälen. Ihr habt oder du mit einigen anderen zusammen hast die Berlin Photo Week irgendwie auf die Beine gestellt. Auch wieder so ein Event. Am Ende sind 30.000 Leute gekommen. Ja, du warst fasziniert und konntest selber nicht glauben, dass eine 700 Meter lange Schlange irgendwie dann vor dem Kraftwerk stand. Da ging es euch drum, Fotografen mit eurer Community zusammenzubringen oder überhaupt einfach was fürs Thema Fotografie zu tun?
Ja, genau. Bei den Photo Week, Riesending, haben wir mit IM natürlich, aber auch mit Benjamin Jäger, den wir vor eigentlich auch 18 Monaten erst kennengelernt haben. Er hat eine namhafte Galerie geführt hier in Berlin und ist natürlich auch super verdrahtet in der Fotografie-Kunstwelt, kennt echt tolle Künstler und auch alle namhaften Galerien. Und ich glaube, das war natürlich auch ein wichtiger Partner und Eckpfeiler bei dem Berlin Photo Week Projekt und wir mit IM natürlich die eine dezente Größe an der Foto Community jungen Fotografen hat und die wollten wir in Berlin kollidieren lassen, so ja, dieses traditionelle mit der Influencer Instagram IM Welt, so, ja, und das ist eigentlich so das Konzept auch, dass wir halt junge Talente mit den etablierten Künstlern mischen. Wie gesagt, jetzt vor 30 Tagen im Kraftwerk haben wir Magnum-Fotografen, Thomas Höpker, ja, einer der lebenden Ikonen, der Muhammad Ali, alle kennen die Wahnsinns Schwarz-Weiß-Bilder mit Muhammad Ali, der Thomas Höpker fotografiert. Thomas Höpker, auch ein guter Freund von Benjamin Jäger, der ist dann auch da gewesen. Wir haben eine Ausstellung kuratiert mit ihm im Kraftwerk, haben natürlich auch unsere IM-Künstler nochmal aufgehangen. Also wir haben auch einen internen Fotografie-Award, haben 1 Million Einsendungen bekommen dieses Jahr, also der größte Fotowettbewerb der Welt mit 1 Million Einreichungen. Die 100 besten Bilder haben wir dort auch ausgestellt. Dann hatten wir auch Sven Marquardt, auch toller Fotograf, der auch eine schöne Installation mit einem leuchtenden Kreuz und mit Musik, und da war ein toller Raum, der von PC Neumann, einem coolen Sammler initiiert, haben wir dann einfach einen Raum bespielt. Olaf Heine wurde ausgestellt, also Justine Läufer, ganz viele schöne, interessante Künstler, die wir dann ausgestellt haben. Und habe die Frage jetzt wieder vergessen, aber
macht nichts. Genau darum geht's eigentlich. Genau. Erzähl ein bisschen von der Berlin Photo Week.
Genau.
Also ihr habt da einfach unfassbar viele Leute zusammengebracht.
Richtig.
Und was ich mich dann immer so ein bisschen frage, ist, warum schaffen das eigentlich große Unternehmen nicht, solche Dinge auf die Beine zu stellen? Und es beruhigt mich dann auch manchmal, dass es einfach eher dann die etwas kleineren sind, die das aber mit totaler Leidenschaft machen, weil du selber so vernetzt in dieser ganzen Branche bist, dass du gute Leute kennst, zusammenbringst. Und dadurch entsteht natürlich irgendetwas, was ja scheinbar die Leute zu schätzen wissen. Mhm. Weil sonst würden sich nicht 700 Meter in die Schlange stellen, um irgendwie ein Kreuz von Sven Marquardt zu sehen.
Genau, ich glaube, erstens, das Thema Fotografie ist sehr, sehr offen. Ja, ich glaube, es ist nicht sehr elitär, es ist mit Spaß verbunden, und das einer der Konzepte war natürlich auch einfach Instagrammable Installation zu haben. Also wir haben riesen Ballon-Installation aufgestellt. Wir haben eine Nebelmaschine und Wind und Lichter und RGB-Installation aufgestellt, damit viele Leute einfach kommen und einfach auch selber mit ihrem Handy Bilder machen. So, ja. Und dazwischen haben wir dann halt einfach auch Kamerahersteller platziert von Canon, einer unserer Hauptsponsor, und Leica und Panasonic und Olympus, und alle waren dazwischen und haben auch ihre Kameras zur Verfügung gestellt, dass dann halt die Besucher auch mit richtigen Kameras fotografieren konnten. Und ich glaube, diese Instagrammable Installation mit Ausstellung in der mittleren Etage und ganz oben mit Konferenz, ich glaube, das war einfach der Driver, dass viele Touristen, aber auch viele Einheimische gekommen sind, ja, und es war im Oktober, aber wir hatten auch Glück, dass das Wetter mitgespielt hat. Es war warm, und die Leute, die sich angestellt haben, 700 Meter lang, die wirklich über eine Dreiviertelstunde gewartet haben vor dem Gebäude und dann sich nochmal anstellen mussten an der Garderobe und dann nochmal anstellen mussten, um sich die Ausstellung anzugucken, ja, und ich glaube, insgesamt hat sich jeder gefühlt 2,5, 3 Stunden angestellt, ja, und das ist ja Wahnsinn, ja, natürlich war es auch umsonst, ja, das Event, aber ich glaube, ich selbst würde mich nicht so jetzt anstellen, aber ich bedanke mich natürlich an alle, die da geduldig sich vorm Kraftwerk angestellt haben. Und das Konzept ist wahnsinnig aufgegangen, ja, und Industrie und Kunst immer sehr schwierig, und wie du auch vorhin meintest, warum schaffen es große Brands nicht, das ist, glaube ich, die Leidenschaft, ja, ich glaube, Leute merken, ob in einer App oder in einem Produkt oder in einer Zeitung oder in einem Magazin, was man kreiert, ob das liebevoll gemacht worden ist oder ob es irgendwie jetzt hergestellt worden ist, um nur Sachen zu verkaufen. Ich glaube, Leute merken das einfach, ja. Und das war, glaube ich, das war bei uns, glaube ich, so, dass dann die Leute das gemerkt haben, dass wir das für die Fotografie machen, auch für Berlin machen, um Fotografie zu zelebrieren. Und das haben die Leute, glaube ich, gemerkt. Und deshalb waren so viele Leute auch da.
Und wie waren die Reaktionen von der Industrie, von den ganzen Marken, die vor Ort waren?
Die stehen jetzt auch alle Schlange bei mir. Sie wollen natürlich auch alle jetzt mehr Budget ausgeben.
Natürlich. Herr Sadar Khan, wo dürfen wir das Geld hinbringen, damit wir nächstes Jahr noch dabei sein dürfen?
Genau, aber ich werde knallhart sein.
Ja, die Tür ist hart.
Die
musst du zuhalten.
Genau, ja, ja. Kommt nicht jeder rein.
Nur die dicksten Checks, die unter der Tür durchgeschoben werden.
Auch da wieder ein Learning. Ich glaube, man sollte mit Brands arbeiten, mit denen man sich versteht und die irgendwie cool sind, und keine Ahnung, ob man das da sagen darf, also man mit Arschlöchern arbeite ich halt auch nicht mehr einfach. Ja, das ist einfach gut.
Das darf man sagen, das passt in allen Lebenslagen, und das ist irgendwie ein Tipp, den man eigentlich nur jedem geben kann,
ja.
Sich mit Leuten zu umgeben, die nicht nur nett sind, aber die zumindest verstehen, was man vorhat. Und nur so hat auch die Gegenseite was davon.
Richtig.
Weil wenn man sich nicht versteht und dass die Idee des jeweils anderen nicht gut findet, dann wird halt auch für beide Seiten kein Schuh draus.
Genau.
Also dann hat halt auch dein Industriepartner nichts davon, wenn er das eigentlich total kommerziell haben möchte oder ähnliches.
Ja.
Oder wenn er da vor Ort Kameras verkaufen möchte und gibt noch Messerabatt irgendwie von 50%.
Genau.
Darum geht's nicht. Sondern
ich finde auch. Und ich glaube, manche verstehen's, manche weniger. Und es muss ja auch noch nicht mal Industrie sein. Es können ja auch Künstler sein, die nur nerven. Ja? Auf die habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ja, also keiner von unseren Künstlern war nervig, aber es war jetzt nur hypothetisch.
Hypothetisch, wenn mal jemand dabei
genau.
wäre, der nervig. Wann sind Künstler schon mal anstrengend?
Nein, das ist ja quasi alle angenehm,
ausgeschlossen.
Alle angenehm. Ne? Ich bin ja selber Künstler.
Ja, eben. Alle ganz, ganz relaxed. Das heißt, nächstes Jahr Foto Week planst du fest wieder ein?
wir machen zuerst mal noch viele Kalkulationen, und weil das war schon ein sehr großes Projekt, wo wir auch sehr viel Geld und Zeit auch investiert haben, und ich will mich da noch nicht, wir wollen uns da noch nicht so festlegen, aber es wird auf jeden Fall, es wird trotzdem geil.
Sehr gut. Also sprich mit Partnern. Jetzt hast du irgendwie gute Argumente auf deiner Seite, dass ihr wirklich viele Leute zusammenbekommt.
Auf jeden Fall, Wahnsinn.
Das könnte helfen. Gibt es noch irgendwelche anderen Projekte in der Pipeline, wo du was von erzählen kannst oder was ihr mit IAM so im nächsten Schritt vorhabt? Oder ist jetzt einfach erstmal nur Urlaub angesagt, nee. Kopf leer kriegen und dann im Januar wieder durchstarten? Nee.
Also das geht ja leider dann nicht. Ne? Also es ist halt die ganze Zeit rotieren. Aber Projekte, klar, ich meine, nach dem Festival ist vor dem Festival, habe schon jetzt Partner und Kunden, mit denen ich gerne arbeiten will und möchte, schon auch Decks zugeschickt und auch Konzepte, und das macht mir auch Spaß, ja. Also ich überlege mir dann einfach irgendwie aus, mit wem ich gerne arbeiten möchte, und mit denen die kontaktiere ich einfach, ja. Und ich glaube, das funktioniert dann gut, und manche erreicht man, manche weniger, und das sind so die Sachen, an denen ich gerade arbeite auch, um nächstes Jahr schon zu planen, sei es Berlin Photo Week oder auch andere Sachen mit IAM. Und natürlich möchte ich auch wieder ein haptisches Projekt rausbringen. Und ja, vielleicht muss ich auch wieder mal mehr den IAM-Shop ausbauen. Ja, das sind Sachen, die auch ein bisschen Geld bringen, aber die auch Spaß machen. Ja, sei es irgendwie ein cooles Produkt für Fotografen, eine coole Kameratasche oder so, ja, oder irgendwie Umhängetasche. Ich glaube, da kann man noch so viel machen. Einfach machen, ja, einfach machen, und so wie du, ne, auch mit deiner Brand, die du rausgebracht hast, auch Role Model für mich auch, so, ja, und das finde ich super, wenn Leute einfach nicht nur reden, sondern einfach dann machen und dann auch was vorzeigen können, weil jeder kann im Café sitzen und ein Flat White trinken und über Projekte reden, und man muss sie einfach realisieren. Und deshalb weniger reden und einfach machen.
Genau, perfektes Motto. Hast du denn zum Machen auch noch Zeit? Also fotografierst du selber noch und machst selber ein bisschen Kunst?
Ich muss mehr machen, aber ja, doch. Also irgendwie auch viel mehr Kunst machen. Also keine Züge bemalen, aber irgendwie ist das doch auch wichtig, glaube ich. Ich weiß nicht, ich erzähle das jetzt mal. Ah, nee, lieber nicht. Nicht erzählen, sondern machen.
Genau. Nicht erzählen, sondern machen. Ja. Genau. Dann setzen wir dich ein bisschen unter Druck, dass du vielleicht im nächsten Jahr eine Ausstellung mal mit deinen eigenen Sachen machst.
Genau. Ja. Nee, ich mache mir da ein Pseudonym, mache ich mir da.
Ah, sehr schlau. Genau. Und dann, aber nicht einfach auf der Berlin Photo Week, wo du dann sagen kannst, 30.000 Leute sind gekommen, sondern wie viel kommen wirklich für deine Sachen?
Boah, das wird hart. Nee, das kriege ich schon noch hin irgendwie. Aber meine Mutter ist ja Künstlerin, und damit beschäftige ich mich natürlich auch viel mit Kunst und nicht nur Fotografie im Kunstaspekt, aber das ist natürlich schon interessant, was man selber machen wollen würde, so, ja, und ich will dann irgendwie immer was nachhaltig ist und was dann irgendwie dann auch nicht so schnell verschwindet, und Skulptur, und ich wollte ja auch immer irgendwie Skulptur Kunstakademie studieren und solche Sachen. Also ich glaube immer noch irgendwas modellieren, irgendwas Großes bauen aus irgendwas. Da hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Also, ja. Keine Ahnung, was das sein könnte. Aber
was könnte das werden am Ende? Aber
es wird groß.
Es wird groß. Es wird für immer bleiben.
Das ist ja immer der Wunsch von einem Künstler, sich, glaube ich, zu verewigen. Ja, ich glaube, es hat meine Mutter gesagt, aber auch einfach mit Bleistift zeichnen und auch eine Unterschrift geben, bleibt für länger, als wenn man es mit einem Kugelschreiber macht. Ja, also natürlich kann man es wegradieren, aber der Graphitstift, die Zeichnung bleibt ewig. Ja, und Kugelschreiber oder Edding, das verblasst.
Ein schönes Wort. Wir werden irgendwann alle verblassen.
Ja, das auch.
Und was sollen wir dem jetzt noch hinzufügen? Gen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir. Hat
viel Spaß gemacht.
Ja.
Und ich bin gespannt, was nächstes Jahr noch alles so kommt.
Ich auch.
Vielen Dank.
Ciao.